Genau. Vielen Dank für die Einladung in diese schöne AG. Also vielen Dank auch für die Anfrage zu so einem herausfordernden, gleichermaßen wie drängendem Thema. Ne? Das sehe ich ein. Ich danke auch für die schöne Einleitung. Ich glaube, dass einiges wiederkehrt von dem, was ich jetzt aufnehmen will. Das sieht sich bestimmt.
Ja,
Danke.
pardon.
Hallo, auch in den digitalen Raum, genau. Herausfordernd finde ich die Anfrage auch deshalb, weil ich was vermute, dass sich nicht nur eine kritische Bildungstheorie unter den Bedingungen der Digitalität vor neue Unmöglichkeiten gestellt sieht, sondern dass dies wohl auch in besonderem Maße auf ihren Selbstanspruch des explizit Kritischen zutrifft, der sozusagen sich damit nochmal verändert. Vielleicht kurz dazu, ich werde ungefähr 15 Minuten dann sprechen, so bin ich angefragt. Ich werde
Wunderbar.
ungefähr hinhauen. Vielleicht gehört ja die Neubestimmung des kritischen, der kritischen Bildungstheorie zu den eigentlichen Unmöglichkeiten, die man ins Zentrum der Auseinandersetzung rücken müsste. Aber das werde ich nachfolgend nicht tun. Vielleicht können wir das dann in der Diskussion aufgreifen. In meinen eigenen letzten Arbeiten über den Zusammenhang von Populismus und Protest, über Herausforderungen der politischen Bildung und über die digitale Transformation der Gesellschaft, das sind so drei Schwerpunkte, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben, die sich auch und gerade für eine Bildungstheorie unter den Bedingungen von Digitalität stellen, würde ich gern drei markante Punkte, die sich da für mich rauskristallisiert haben, jetzt heute zur Diskussion stellen. Ich freue mich sehr, dass das geht unter diesen Bedingungen, dass wir nochmal wirklich über Punkte sprechen können, die ich selber auch spannend finde. Ich hoffe, dass es einen Anklang findet. Wenn nicht, müssen wir es übersetzen, ne, in bestimmte andere Fragen, die dann drängender sind für die Anwesenden. Ob diese Fragen jetzt vor allem dem Datenkapitalismus oder das, was ich sehe, dem Datenkapitalismus geschuldet ist, das wird sich hoffentlich ebenfalls von der Diskussion zeigen. Das war noch so ein Begriff, der aus dem Abstracts kam sozusagen. Jetzt ist es ja tatsächlich eher digitaler Kapitalismus. Gut, können wir auch nochmal besprechen, glaube ich. Ne? Auf meinen dritten Punkt wird auf jeden Fall zutreffen, dass das eine sehr enge Nähe hat. Die ersten beiden Punkte werden sich sehr nah sein. Der dritte Punkt ist ein bisschen anders gelagert. Schauen wir. Also ich würde gerne im Folgenden über die Punkte erstens Rationalität und Vernunft tatsächlich sprechen, schon angeklungen. Zweitens das Subjektkonzept. Da habe ich gestern auch geschnappt, dass ich jetzt auch schon so weit war gestern. Das ist eine gute Fortsetzung. Ich hoffe, es gibt Anklänge. Und drittens dann etwas, das ich dann die Hegemonie der metrischen Bildung nennen würde. Darüber würde ich gerne sprechen wollen und diese drei Punkte als Herausforderung oder Problemstellung einfach angeben wollen, die sich meines Erachtens nach für Entwürfe von Bildungstheorien in der Gegenwart vermehrt stellen, also ein explizit theoretisches Anliegen sozusagen jetzt von meiner Seite. Wir gucken mal, wie wir das übersetzen. Zum Ersten das Problem der Rationalität von Vernunft. Ich vermute einmal, dass die These wenig umstritten und begründungsbedürftig ist, dass nicht nur Erziehung, sondern auch Bildung genuin an Vernunft und Vernunftentwicklung gebunden ist. In dieser Annahme findet sich eben ein aufklärerisches Erbe, das auch in der modernen Konzeption von Bildung nach wie vor mitschwingt, also 300 Jahre mindestens, ne? Illustrieren lässt sich dies der Einfachheit halber vielleicht an der offenbar beliebtesten, weil eben meist aufgelegten Einführung in Bildungstheorien an Hans-Christoph Kollers 2017 in der achten Auflage erschienenen Einführung Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft. Die Vernunft wird dort als wesentlicher Bezugspunkt der Bildungstheorie von Wilhelm von Humboldt eingeführt. Ja, ich glaube, das kennt man so, das ist so Standard in unserem Bereich der allgemeinen Erziehungswissenschaft. Häufig das Standardbuch in der Lehre. Ich lese es mal trotzdem vor, das Zitat. Zitat eben aus Koller, 2017. Die prägnanteste Fassung von Humboldts Bildungsbegriff findet sich bereits in einer seiner ersten Schriften, den Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, von 1792. Dort heißt es, der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zitat Ende. Auch Zitat Humboldt Ende. Die Vernunft ist hier der Gegenspieler der Natur des Menschen und das auch noch bei Max Horkheimer, dem Vertreter der kritischen Theorie, dem Koller für die Skizze einer Bildungstheorie der Gegenwart wie folgt zitiert. Nochmal ein Zitat, jetzt Horkheimer, also aus Koller. Bildung wäre demnach die Umformung der ungeformten, primitiven Natur. Der Mensch wird Herr über das, was ihm draußen und drinnen als befremdlich und bedrohlich erscheint. In der Bildung besteht Natur als solche fort, doch sie trägt die Züge der Arbeit, der menschlichen Gemeinschaft, der Vernunft. Und auch die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und zur Solidarität, das ist Zufall jetzt sozusagen, ne? Bei Wolfgang Klafki, der von Koller eben als zweiter Vertreter einer Bildungstheorie der Gegenwart zitiert wird, knüpfen an diese aufklärerischen Vorstellungen auch von Mündigkeit an, die mit dem Vernunftkonzept eng verbunden ist. Und ich an dieser Stelle herzliche Grüße auch von Carsten Lünger, ne, der ja
Vielen Dank.
prädestiniert auch war, sozusagen. Vielleicht hätte er sich noch bereit erklärt, wenn er gewusst hätte, aber gut, genau. Von daher rührt wohl auch der wiederkehrende pädagogische Impuls, auf Aufklärung zu drängen, wo immer sich Missstände auftun, die als solche mangelnder Bildung bzw. mangelnden Wissens interpretiert werden. Dies lässt sich beispielsweise beim Thema Fake News feststellen, das in neueren Publikationen erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Also da bin ich ja im Strom von Publikationen, die alle unter dem Titel Fake News erschienen sind, sozusagen nicht alleine. Umso deutlicher springen dann dabei ja jedoch auch die Grenzen der auf Aufklärung und genaue Prüfung abzielenden Hinweise zum Umgang mit Fake News ins Auge. Zum einen sind die Technologien der digitalen Manipulation inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie selbst von Fachleuten nicht so ohne weiteres durchschaut oder durch anderweitige technische Mittel ohne weiteres aufgespürt werden könnten. Zum anderen bedarf es eines erheblichen zeitlichen bzw. personellen Aufwands, solche Einbrüche von Wirklichkeitsverzerrungen in die Realität aufzuspüren und ihrer Richtigstellung eine ebensolche Reichweite wie diesen zu verschaffen. Die Möglichkeiten zur Produktion und Verbreitung von Falschnachrichten überschreiten diejenigen, die zu ihrer Korrektur nötig sind. Bereits hier lassen sich Zweifel an der Wirksamkeit des Plädoyers für Aufklärung formulieren, die aber auch deren vernunftbasierte Grundlagen selbst betreffen. Rationalität und Vernunft, gerade in ihrer grundlegenden und fundierenden Bedeutung für die politische Bildung und für demokratische Prozesse, aber auch da ins Hintertreffen, wo die vor allem auf Affektivität zielenden kommunikativen Mechanismen digitaler Technologien mitgedacht werden. Darauf deuten die Analysen von Jan-Henrik Schmidt, der die medialen Vernetzungen mittels sozialer Medien als persönliche Öffentlichkeiten bestimmt und dann eben auch mit entsprechenden Kennzeichnungen hinterlegt. Deren Tendenz zur Verbreitung von emotionalisierenden Botschaften gegenüber sachlich faktenbezogenen Informationen werden aber auch durch empirische Untersuchungen aufgewiesen. In diesen zeigt sich, dass politische Meinungs- und Willensbildungsprozesse, eben auch von affektiven Momenten durchzogen sind, die von aufklärerischen Intentionen kaum erreicht werden. Die Diskussion um die gefühlten Wirklichkeiten vor ca. 15 Jahren war deshalb ein ernstzunehmender Vorläufer der gegenwärtigen Diskussion um die alternativen Wirklichkeiten. Zwei verschiedene Themendiskurse, die aber meines Erachtens an der Stelle doch einen Punkt gemeinsam haben. Nicht zuletzt das empirische Phänomen des an Gewicht gewinnenden Populismus, vor allem von rechts würde ich jetzt sagen, belegt die Grenzen einer auf Vernunft und rationalen Handlungskonzepten basierenden Demokratiekonzeption. Also jetzt nochmal einen Schritt weiter sozusagen, nicht nur Vernunft, sondern alles, was dran hängt, ne? Politische Bildung und Demokratie, sind natürlich mit in der Frage. Affektive Bindungen an politische Positionen und oder popkulturelle Fragmente sind für rationale Aufklärung nur bedingt zugänglich, wie sich unter anderem mit den ideologiekritischen Analysen von Slavoj Žižek plausibel erklären lässt. Aber auch ein Themenschwerpunkt der Bundeszentrale für politische Bildung von 2003 und ein von Breit und Reichenbach 2005 herausgegebener Sammelband habe schon früh auf die Relevanz der Gefühle für Politik und politische Bildung aufmerksam gemacht. Für meine Begriffe liegt aber genau im Einbezug affektiver Elemente auch in den Entwurf von neuen Konzepten einer kritischen politischen Bildung eine nach wie vor zu bewältigende Herausforderung. Das ist irgendwie für meine Begriffe so ein bisschen so ein abgebrochener Themenstrang, der nicht mehr so richtig aufgenommen und ausgeführt worden ist, so wie ich das sehe. Aber das wäre so ein loses Ende, das ich gerne hier vorlegen wollte. Zweiter Punkt, das Subjekt der Bildung in Vernetzungslogiken. Subjektbegriff sozusagen jetzt nochmal in der Anfrage. Eine weitere Herausforderung für solche Neubestimmungen liegt meines Erachtens darin, dass mit den digitalen Technologien auch neue Akteure in die menschlichen Kommunikationen und Interaktionen Einzug gehalten haben. Social Bots, aber auch KI-basierte Kommunikationsassistenten können durchaus eine kommunikative und interaktive Relevanz für politische Überzeugung und politisches Handeln haben, worauf beispielsweise auch die Analysen der Twitter-Kommunikation im Wahlkampf von Ulrike Klinger von 2017 hindeuten. Sie gehören auf eine Weise zur technischen Infrastruktur des Internets, die sich im sogenannten Internet der Dinge fortsetzt, in der die vernetzten Dinge untereinander und miteinander interagieren, sodass sich Menschen perspektivisch in auf ihre Bedürfnisse abgestimmten, personalisierten Umgebungen bewegen können. Das arrangieren sozusagen die Dinge für uns Menschen. Dies wird nicht zuletzt in der Idee der Praxis des Ubiquitous Computing zu Ende gedacht, also ganz konsequent sozusagen in einer Linie. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Mir geht es natürlich hier jetzt um die Frage des Subjekts in digitalen Technologien. Es gibt ja parallel immer auch Anfragen sozusagen gerade auch bei den, also in Form der Queer Studies beispielsweise, wie denkt sich sozusagen Geschlechtlichkeit des Subjekts? Da gibt es eine Öffnungsbewegung, ne? Dann gibt es, was mein, nicht mein bevorzugter Bereich ist, aber die Human Animal Studies, die mich immer wieder provozieren sozusagen, die das sozusagen auch nochmal quasi über das Humane des Subjekts nochmal hinausdenken in einer anderen Richtung, ne? Also die Gemeinschaftlichkeit sozusagen der Wesen, das vielleicht im Vordergrund steht. Das sieht man ja auch im kritischen Posthumanismus sozusagen, findet man diese Idee ja auch wieder. Also so, ich würde jetzt fast sagen, aus einer allgemeinen pädagogischen Tradition kommend, da findet sich so ein Rest von sozusagen kosmologischen Ideen auch wieder, die quasi jetzt wieder Eingang finden mit einem neuen Vokabular auch und neuen Ideen vielleicht auch. Aber mir geht es darum nicht. Ich will nur sagen, dass es gerade parallele Öffnungsbewegungen, glaube ich, gibt, die eben genau diesen Subjektstatus sozusagen nochmal angreifen. Und dennoch hat das Subjekt sozusagen seine Toderklärung ja überlebt, sehen wir auch. Ne? Trotzdem muss es, glaube ich, eine Neufassung geben, wie dieses Subjekt, über das wir da eigentlich sprechen, gedacht werden kann. Harald Gapski zählt bereits 2015 zu den fünf Treibern in Richtung einer vernetzten Big-Data-Gesellschaft. Insofern erstens die globale Vernetzung potenziell jedes digitalen Geräts im Internet, also Auffindbarkeit und Vernetzbarkeit sozusagen jedes Geräts im Internet. Zweitens die über eine audiovisuelle Erfassung weit hinausgehende Sensorisierung menschlicher und nichtmenschlicher Eigenheiten und Bewegungen, also gerade über Smartphones, was die alles können, im Sinne von Luftdruck, Temperatur, was auch immer, ne? Fällt mir jetzt nicht alles ein, hat er aufgezählt. Kann ich auf die Seite dann sagen. Drittens die flächendeckende Datafizierung von umweltlichen Phänomenen, sodass sie zahlenmäßig erfasst und analysiert werden können. Viertens die über mathematisch-statistische Modelle erreichte Algorithmisierung von Prozessen, sodass Korrelationen und Prognosen über individuelles und soziales Verhalten möglich werden. Und fünftens führt Gapski die Monetarisierung als Treiber von Big Data an, also die ökonomische Verwertung von Daten als Handlungsbasis im Informationskapitalismus, heute schon vielfach angesprochen worden. Auf diese Treiber werde ich auch in meinem dritten Punkt nochmal zurückkommen. Hier möchte ich vorerst die Erkenntnis festhalten, dass in den parallel zueinander stattfindenden Mensch-Mensch- oder Maschine-Maschine-Vernetzungen eben auch die Mensch-Maschine-Interaktion zu einem bestimmenden Element im digitalen Kapitalismus geworden sind. Beziehungsweise, wenn man jetzt Castells bemühen würde, im Informationalismus, der eine kritische Bildungstheorie beziehungsweise das Nachdenken über politische Bildung vor ganz eigene Herausforderungen stellt. Gerade auch in Bezug auf den Aspekt des Subjekts, würde ich jetzt sagen. Die Frage nach dem Entstehen einer überhaupt noch durch den Menschen kontrollierbaren Überwachungsgesellschaft ist hier nur eine Seite der Medaille. Ich würde demgegenüber gerne auf Überlegungen verweisen, die sich mit der Frage befassen, ob das Subjekt als nach wie vor zentralem Referenzpunkt von Bildungstheorien noch als integratives Konzept und als humaner Adressat für Bildungsbemühungen gedacht werden kann. Das sind natürlich in erster Linie jetzt auch praktische Fragen, aber ich würde sie gerne als theoretische formulieren. In diese Richtung bewegen sich beispielsweise vornehmlich von Netzwerktheorien inspirierte Versuche, das Subjekt selbst als offene Referenz- und Verweisungsstruktur zu denken, beziehungsweise es nur mehr in Form von Interaktionsbeziehungen überhaupt zu erfassen. Also nicht mehr sozusagen als der intentionale Akteur, ne, von dem alles ausgeht, sondern tatsächlich als Knotenpunkt, sagen wir mal, ne, in Verweisungsstrukturen, die als Interaktion funktionieren, eben prozessual gedacht werden. Solche Konzepte habe ich in einem kürzlich erschienenen Beitrag selbst untersucht und mir scheint das verstärkte Aufkommen theoretischer Bemühungen um den Netzwerkgedanken signifikant zu sein. Ohne dass ich glauben würde, ein tragfähiger Entwurf sei bereits gefunden worden. Also ich sehe aber dass die Zunahme sozusagen von Bemühungen, sich mit dem Netzwerkgedanken zu befassen und daraus sozusagen Potenzial zu schlagen, genau für diese Fragen, wie denken wir denn Subjektivität und das Subjekt sozusagen, das wir adressieren. Worauf diese Entwürfe aber aufmerksam gemacht haben, ist, dass ausschließlich an Menschen als intentional handelnde Individuen adressierte Bildungsangebote möglicherweise zu kurz greifen. Sie vernachlässigen, dass autonom agierende technische Aktanten auf sie gar nicht reagieren und sie vernachlässigen zudem, dass die technisch vermittelten Interaktionsbeziehungen auch eine eigene Dynamik annehmen können, die unter der Voraussetzung einer rationalen Intentionalität gar nicht verstanden oder überhaupt adäquat beschrieben werden. Neben den Herausforderungen, die sich durch den Einbezug von Affektivität für das kritische Bildungsdenken ergeben, wird damit also auch das Nachdenken von Subjektstrukturen im Zusammenspiel mit technischen Komponenten zur Aufgabe einer kritischen Bildungstheorie. Ohne dass ich auch hier schon eine befriedigende Lösung vorliegen sehen würde, Scheinen solche Ansätze vor allem aus dem Bereich der Actor Network Theory zu stammen oder auch aus den neomaterialistischen Ansätzen, beispielsweise ausgehend von Gilles Deleuze. Dessen Beschreibung von Interaktionsdynamiken über Affizierung und Kräfte nutzt beispielsweise Caroline Wiedemann für ihre Analyse des Hacker-Kollektivs Anonymous oder auch Olga Gurionova für ihre Analyse des Erfolgs und der Verbreitung von Memen. Also so technisch, in beiden Fällen handelt es sich um soziotechnische Phänomene, die ohne die sie ermöglichen technischen Infrastrukturen gar nicht existieren könnten und deren Erscheinungsweise durch deren Funktionslogik in entscheidendem Maße beeinflusst wird. Und natürlich ein Teil Intentionalität sozusagen des handelnden menschlichen Akteurs mit reinspielt, aber diese Dynamik lässt sich dadurch nicht allein erklären. Und da sprechen eben beide auch tatsächlich von soziotechnisch zu denkenden Aktanten, die sozusagen in einer Subjekt, also quasi subjektanalogen Status haben müssten, wenn man das analysieren wollte. So ist die Konsequenz dieser Herangehensweisen an diese Phänomene. Ist immer eine Frage auch des Ansatzes, mit dem man das analysiert. Aber diese Ansätze scheinen eben jetzt auch zuzunehmen, wo es um Fragen genau dieser Phänomene zu gehen scheint oder geht. Drittens, Frage nach einer Hegemonie der metrischen Bildung. Eine weitere, also und für den gegebenen Anlass heute, damit es kurz bleibt, und ich hoffe, ich bleibe in der Zeit, auch vorerst letzte Herausforderung für eine kritische Bildungstheorie, sehe ich in der schon seit längerem andauernden, kontinuierlichen Transformation der gesellschaftlichen Vorstellungen von Bildung, die ich als Hegemonie einer metrischen Bildung fassen möchte. Während die beiden vorangegangenen Punkte sich durchaus auf grundsätzliche Überlegungen beziehen, die die Möglichkeit einer kritischen Bildungstheorie als solche betreffen, bewege ich mich mit diesem Punkt vermutlich ganz auf der Linie traditioneller kritischer Analysen. Ich möchte meinen Ausgangspunkt nur noch einmal von den fünf erwähnten Treibern von Big Data nehmen, die ich eben mit Harald Gapski angeführt hatte. Und die Gapski selbst letztlich auf die Diagnose einer Big-Data-Gesellschaft hinauslaufen sieht. Vernetzung, Sensorisierung, Datafizierung, Algorithmisierung und Monetarisierung. Für meine Begriffe kommt man gegenwärtig kaum umhin, die enge Verbindung konstatieren zu müssen, in der die datenbasierten algorithmischen Steuerungsprozesse zur sogenannten Vermessungskultur stehen, wie sie schon 2011 von Gerd Biester kritisiert worden ist. Diese sind aus soziologischer wie auch aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive wiederum kompatibel zu der ökonomischen Steuerungslogik, die schon seit etwa 3 Jahrzehnten beispielsweise die Reformdiskurse über Bildungsinstitutionen und die öffentliche Verwaltung erfasst hat. New Public Management ist gestern erwähnt worden im Beitrag von Mönch, ne? Genau. Eines der Schlagworte in diesem Zusammenhang, die mit den entsprechenden Reformdiskursen dominant geworden sind und die auch die Studienstrukturreform nach Bologna maßgeblich ja geprägt haben, ist unter anderem die Accountability, die Zurechenbarkeit, die sich mit der entsprechenden Rechenschaftspflicht verbindet. Für den wissenschaftlichen Bereich analysieren beispielsweise Toni Harland oder auch Klaus Dürre und Hans Rackwitz den enormen Anstieg der Dokumentationspflicht über das eigene Tun, die gleichzeitig mit dem Arbeitszeitnachweis auch von dessen Wertigkeit überzeugen müssen. Also deskriptive und normative Fragen fallen da zusammen sozusagen im Einsatz von digitalen Technologien, die offensichtlich ihre eigenen Logiken mit sich bringen. Solche Berichtspflichten sind unter Rationalisierungs-, Bürokratisierungs- und Evaluationsgesichtspunkten, aber auch außerhalb der Hochschulen zur ubiquitären Antwort auf die Legitimationsnotwendigkeit der eigenen Arbeitshandlungen aufgestiegen. Die steuerungspolitischen Narrative weisen dafür zahlenbasierten bzw. statistischen Metriken eine besondere Überzeugungskraft zu, wie Stefan Selke 2015 als Rationalitätsmythos zahlenbasierter Objektivität bezeichnet hat. Gegenwärtig schaffen demnach Input-Output-Relationen die Adresse der akademischen Subjekte und moderieren auf diese Weise auch ihre Zurechenbarkeit. Al-Gerdica hat kürzlich 2021 herausgearbeitet, dass ein über quantitative Parameter geführter Rationalisierungsprozess der wissenschaftlichen Leistung demnach einen Kontroll- und Überwachungsprozess mit sich bringt, also nochmal ein anderes Fragment sozusagen, wo Kontrolle und Überwachung greift, ne? Nicht nur im Überwachungskapitalismus, sondern auch genau in diesen konkreten Praktiken, sozusagen von Publikationspraktiken, also einen Kontroll- und Überwachungsprozess mit sich bringt, der gleichzeitig aber eben auch ein neu entstehendes Sichtbarkeitsregime der Bildung etabliert. Im Bereich der Forschung lässt sich hier an die Sichtbarkeit der eigenen Forschung denken, in der sich gleichzeitig ein ureigenes Interesse der publizierenden Individuen ausdrückt, wie eben auch ein steuerungspolitisches Erfordernis. Im Bereich der Lehre ließen sich vielfach oder vielleicht an die Verleihung von Mehrpreisen denken, aber eben auch an algorithmenbasierte Technologien wie Learning Analytics oder adaptiven Lernsystemen und an darauf aufbauende Verfahren wie das Educational Data Mining. Das Wahrnehmen und Sichtbarkeit, die Voraussetzung für Erkennbarkeit und damit auch von Anerkennbarkeit ist. Darauf hat sehr plausibel im allgemeinpädagogischen Kontext Kerstin Jagus hingewiesen, 2017. Und insofern lässt sich das beispielsweise in Form von Berufungsverfahren zunehmend beliebten H-Faktor, algorithmisch gesteuerte Sichtbarkeitsregime, auch als neues Anerkennungsregime für eben die Frage erziehungswissenschaftliche oder wissenschaftliche Forschung allgemein beziehungsweise wissenschaftliche Leistung. Also genau diese Form der Sichtbarkeit, die hier sozusagen möglicherweise auch eine neue Hegemonie gewinnt, damit einhergeht. Für meine abschließende Bemerkung dazu will ich gerne noch im Bereich der Bildungsinstitutionen bleiben. Aber natürlich entstehen solche metrifizierten Kontrollregime beispielsweise auch dort, wo die Tätigkeiten zum Beispiel von Mitarbeitenden im Callcenter, in der Jobvermittlung bei Amazon oder bei Lieferdiensten lückenlos erfasst, dokumentiert und selbstverständlich bei Personalentscheidungen herangezogen werden. Wir sind also ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und wir greifen hier einen Ausschnitt auf. Deswegen war mir das vorhin sehr wichtig mit dem Rahmen sozusagen, mit dem gesellschaftstheoretischen Rahmen von bildungstheoretischen Fragen. Seit etwa einer Dekade lassen sich solche metrifizierten Kontrollregime im Bildungsbereich meines Erachtens auch im Einsatz von Learning Analytics in den Bildungsinstitutionen Schule und Hochschule finden. Woanders habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber dazu gibt es jetzt Forschungen. Die Idee und das Ziel von Learning Analytics Technologien lässt sich angeben mit der Messung, Sammlung, Analyse und Berichterstattung von Daten über Lernende und ihr Umfeld, über das Lernen und die Lernumgebungen, in denen es geschieht, zu verstehen und zu verbessern, ist dann sozusagen das Anliegen. Also auch ein praktischer Impuls, der sozusagen zum Einsatz von Learning Analytics führt. Das Funktionieren der adaptiven Lernsysteme bzw. der Learning Analytics setzt voraus, dass das Interagieren mit dem Programm entsprechend, ne, das sind ja jeweils konkrete Programme, Computerprogramme, mit denen man interagiert, und die auf dieser Basis vollzogenen Lernschritte in Form von Daten gesammelt und analysiert werden. Es werden also von den auf dieser Basis konstruierten Lernprozessen, den darin enthaltenen Fortschritten und Fehlern, digitale Korrelate gebildet. Alles in Anführungszeichen, weil wir das im pädagogischen Kontext genau unter anderen Vorzeichen diskutieren würden. Und hier gibt es sozusagen digitale Korrelate, genau dieser Prozesse, die sich in Form von Daten eben abbilden lassen. Diesem digitalen Korrelat des Lernens entspricht jeweils auch ein digitales Korrelat der Lernenden, denn adaptive Lernsysteme basieren unter anderem auf dem Feedback an diese Lernenden. Den Lernenden werden entsprechend Datendoubles oder Datendoppelgänger zugeordnet. Zitat aus Quellen. Learning Analytics zielen eben darauf, aus den Interaktionsdaten der Lernenden im Umgang mit den Lernsystemen, Zitat jetzt Ebner und Ebner von 2018, überschaubare Typen, Profile, Cluster und darauf bezogen typische inhaltsbezogene Abfolgen zu erkennen, um daraus pädagogische Handlungen abzuleiten. Zitat Ende. So gesehen wird der Datafizierungsprozess des Lernens in der Konsequenz dann auch zu einem, nochmal Zitat jetzt diesmal weich und Projektteam, Prozess, der Bildung maschinenlesbar macht und der die Kinder selbst auf statistische Daten reduziert. Und diese dann wiederum auf die Identitäten im Klassenzimmer zurückbezieht. Weich und andere von 2021. Relevanz hat dies insbesondere da, wo sich auf der Basis von so gewonnenen Daten Effekte auch für den umfassenden Rahmen der Schulsteuerung ergeben. Wenn Bildungsinstitutionen ebenfalls als Profiteure von Learning Analytics angegeben werden, dann bleibt dabei zumeist unerwähnt, dass diese ihr Interesse an niedrigen Ausfallraten und einem besseren Abschneiden der Schülerinnen nicht im luftleeren Raum entwickeln, sondern eben unter dem Druck bildungspolitisch initiierter Vergleiche und Rankings, die an ökonomischen Effizienzkriterien orientiert sind. Da hatten wir ja auch gerade was von gehört. Die enormen Summen, die in den Schulleistungsvergleichsstudien sozusagen verschwinden werden. Eben diese sogenannten Qualitätssicherungsinstrumente, Anführungszeichen natürlich, ne, hatte Biester als einen Aufstieg der Vermessungskultur im Bildungsbereich bezeichnet. Nach seiner Ansicht speist die moderne Form des Wissens sich über schulische Prozesse, vor allem durch Ranglisten, Leistungsvergleiche und Schuleffektivitätsdiskurse, die sich letzten Endes einer, Zitat jetzt, mechanistischen Sicht auf die Welt verdanken und auf einem Wissen beruhen, auch Zitat Biester jetzt, das misst, vergleicht, evaluiert, ordnet, beurteilt, verschreibt und sogar vorschreibt. Dieses positivistische Wissen ersetze letztlich pädagogische Beratungs- und Entscheidungsprozesse, weil es bereits als objektivistisches Kriterium für gute Erziehung und Bildung fungiere. Aus meiner Sicht, und damit würde ich jetzt den dritten Punkt eben schließen wollen, ist es deshalb zuletzt auch die gegenwärtige Dominanz der Operationalisierungsfiktion von Bildung, die zu einer solchen metrischen Bildungsidee beiträgt und vor allem auch als praktisch-politische Herausforderung auf kritische Bildungstheorie wirkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.